Mit Hochbegabung ist es wie im Sport. Die wenigsten von uns hätten wohl die Chance, im 100-Meter-Lauf auf unter 10 Sekunden zu kommen, auch wenn sie noch so viel trainieren. In Sachen geistige Fähigkeiten ist es ähnlich. Manche müssen ewig lernen und kämpfen, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Und anderen fällt das Wissen einfach zu. Auch das hat natürlich mit Veranlagung zu tun. 2-3% der Menschen gelten als hochbegabt. Aber die wenigsten fallen auf. Hochbegabung, das klingt nach Mathe-Genie und nach Wunderkind, nach Nobelpreis und Raketenkonstrukteur im Alter von 6. Aber Hochbegabung ist viel alltäglicher und vielfältiger. In München läuft bis zum 12. April die Jahrestagung der Mensa. Das hat jetzt mal nichts mit Essen zu tun. Mensa ist der größte Verein für Hochbegabte in Deutschland. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion, ein Verein für Hochbegabte. Was machen die denn?
Also der hat 18.000 Mitglieder etwa bundesweit und organisiert zum Beispiel Stammtische auf lokaler oder regionaler Ebene. Er bietet so auch Austauschforen an. Dann bietet die Mensa insgesamt auch IQ-Tests an bundesweit, denn den muss man absolvieren und einen IQ über 130 haben, um überhaupt Mitglied zu werden. Dann bieten sie natürlich auch Förderung für Kinder und junge Erwachsene an. Und was ganz wichtig ist, sie haben eine Beratungsfunktion, gerade für Eltern, die eben denken, dass ihr Kind vielleicht hochbegabt ist, oder eben auch für Schulen, wie man eben diese Kinder und Heranwachsenden fördern kann. Und sie unterstützen auch die Forschung zur Hochbegabung.
Okay, mal ganz generell, was ist das eigentlich, Hochbegabung? Also wie wird sowas getestet?
Also das ist ein normales Persönlichkeitsmerkmal, es ist nur relativ selten. Man spricht von der Hochbegabung, wenn du in einem anerkannten Intelligenztest einen Intelligenzquotient von 130 oder höher erreichst. Und diese standardisierten psychologischen Intelligenztests, sie testen eben unterschiedliche Aspekte der Intelligenz, also im Prinzip einfach die Denkfähigkeit. Und da wird vor allem auf die Bereiche Sprachverständnis, logisches und abstraktes Denken, Verarbeitungsgeschwindigkeit und visuell-räumliches Denken geschaut. Und in der moderneren Diagnostik wird heute auch noch auf die Arbeitsweise geschaut, auf die Motivation und auf die Emotionen des Getesteten.
Viele Eltern halten ja ihre Kinder für was Besonderes. Wenn ich jetzt als Vater der Meinung bin, mein Kind sei hochbegabt, ab welchem Alter können Eltern sowas überhaupt vermuten? Also ab wann ist das feststellbar und was kann darauf hinweisen?
Also es kann schon sehr früh Hinweise auf Hochbegabung geben. Da ist zum Beispiel ein außergewöhnlich früher Spracherwerb. Manche Kinder fangen schon mit 8, 9 Monaten an zu sprechen, auch deutlich zu sprechen. Ein großes Fragebedürfnis, ein intensiver Wissenshunger, ein schnelles Erfassen komplexer Zusammenhänge und oft eben auch ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Aber eines von diesen Merkmalen allein, das heißt jetzt noch nicht, dass ein Kind möglicherweise hochbegabt ist, sondern wichtig ist eben das Gesamtbild. Es muss schon mehr zusammenkommen. Aber ein IQ-Test zum Beispiel macht nach Einschätzung von Entwicklungspsychologinnen und Psychologen erst ab dem Alter von 5 oder 6 Jahren Sinn. Und zwar dann, wenn zum Beispiel eine schulische Entscheidung ansteht, zum Beispiel, ob man das Kind früher einschulen könnte oder ob es eine Klasse überspringen soll. Oder auch, wenn es eben unterfordert ist, Langeweile hat oder Verhaltensprobleme auftreten. Und sagen eben alle, ein IQ-Test rein aus Neugier wird nicht empfohlen.
Wie werden hochbegabte Kinder überhaupt entdeckt? Also zufällig?
Ja, meistens wirklich durch Elternbeobachtung oder eben durch pädagogische Fachkräfte, aber da eben oft auch erst, wenn die Unterforderung sichtbar wird, nämlich wenn in der Schule Probleme auftreten, wie zum Beispiel, dass das Kind schlechte Noten hat, trotz erkennbar hoher Auffassungsgabe, oder wenn es versucht, eben Routineaufgaben zu vermeiden, wie zum Beispiel Hausaufgaben. Aber dieses Verhalten wird eben auch leicht fehlinterpretiert als Disziplinproblem oder es wird ADHS vermutet. Und es gibt eben Schätzungen, die davon ausgehen, dass jedes 5. hochbegabte Kind deutlich eben unter den erwartbaren Leistungen bleibt, die es eigentlich bringen könnte. Man nennt diese Kinder Underachiever und die leiden auch häufig darunter. Sie haben oft psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Sie ziehen sich zurück und sie versuchen auch den Schulbesuch ganz zu vermeiden.
Also das ist so im Prinzip, wenn das eine Kind schon lesen kann und die anderen, die buchstabieren noch. Ja? Also so von das Phänomen des Bore-outs, dass man sich chronisch langweilt, weil man das alles schon kann.
Ja? Auch Wiederholungen sind ja für diese Kinder ganz schlimm. Ne? Das möchten sie einfach nicht noch 10-mal durchkauen. Ja?
Wie kann man die denn fördern?
Also das ist erstmal Ländersache, wie alles in den Schulen. Da gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Konzepte. Bei den jüngeren Kindern kann das zum Beispiel eine frühere Einschulung bedeuten oder gleich das Überspringen der Klassenstufe. Und in der Grundschule zum Beispiel werden hochbegabte Kinder nicht separiert von den anderen, sondern sie werden eigentlich in der Regel durch außerschulische Kursangebote gefördert. Und erst in den weiterführenden Schulen werden sie oft auch innerhalb des Klassenzusammenhalts durch Zusatzaufgaben, durch Projekte, durch Wettbewerbe gefördert. Oder sie erhalten die Möglichkeit, die Chance, schneller durch den Unterrichtsstoff zu gehen, zum Beispiel, dass sie in Mathe den Unterricht einer Klassenstufe höher besuchen. Und es gibt eben an einigen Gymnasien auch spezielle Hochbegabtenzüge. Da geht dann das Lernen alles insgesamt etwas schneller. Diese Züge gibt es vor allem in Baden-Württemberg, aber zum Beispiel auch in Bayern, Hessen und Sachsen. Und es gibt auch noch extra Landesgymnasien mit angeschlossenen Internaten eben für hochbegabte Kinder, die in Regionen wohnen, wo es eben kein Gymnasium mit so einem Angebot gibt. Da gibt es in Baden-Württemberg zum Beispiel das Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd.
Mal ganz grundsätzlich gefragt, sind Hochbegabte auch universell begabter als Durchschnittsmenschen? Also sind die überall besser oder sind die nur in bestimmten Bereichen besser?
Also man muss wirklich sagen, die meisten haben Schwerpunktbegabungen. Also sie sind wirklich in bestimmten Bereichen besser. Zum Beispiel auf musikalischem Gebiet, das gibt's ja oft. Mathematisch oder auch sprachlich sind sie hochbegabt. Und auf der anderen Seite zeigen sie dann nur durchschnittliche und zum Teil sogar unterdurchschnittliche Werte in anderen Bereichen. Und es kommt sogar vor, dass Hochbegabte auch Teilleistungsstörungen haben, wie zum Beispiel eine Lese-Rechtschreibschwäche. Das kann auch passieren und man kann trotzdem einen IQ haben, der über 130 ist. Eine Pilotstudie mit 277 Mitgliedern des Hochbegabtenvereins hat ja auch gezeigt, dass Hochbegabte überdurchschnittlich häufig studieren und dann auch überdurchschnittlich häufig eine akademische Laufbahn einschlagen. Viele sind in Führungspositionen oder in der Selbstständigkeit. Aber diese Umfragen zeigen eben auch immer wieder, dass Hochbegabte nicht erfolgreicher sind und auch nicht zufriedener sind als das Gros der Menschen.
Sagt Anja Braun zum Thema Hochbegabung. Vielen Dank, Anja.
Gerne.